Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Diese Stunde verbringen wir in einem legendären Schweizer Hotel, dem Hotel Waldhaus im berühmten Örtchen Sils-Maria im Engadin, nicht weit von St. Moritz entfernt. Seit 1908 wird das Hotel von Ulf Kienbergers Familie geführt, inzwischen in der 5. Generation. Er selbst ist hier schon als Kind rumgesprungen. Herr Kienberger, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Es heißt, im Engadin, am Rand der bewohnbaren Welt, ist es 9 Monate lang Winter und 3 Monate kalt. Wie ist es heute früh?
Heute Morgen ist es wunderschön. Es war allerdings auch recht kühl. Es waren etwa 8 Grad. Also Sie sehen, das mit dem Kalt stimmt vielleicht schon.
Das Hotel Waldhaus liegt ja auf 1800 Metern Höhe. Von dort hat man einen Rundumblick in alle 4 Himmelsrichtungen. Sehen Sie denn schon neuen Schnee?
Nein, jetzt noch nicht. Der kann warten bis im Oktober, er könnte aber auch am 1. August kommen. Aber dieser Sommer hat es gut mit uns gemeint.
Das heißt?
Das heißt, bis jetzt hat es noch nicht geschneit.
Generell bräuchte man aber für den Sommerurlaub im Waldhaus eher eine Daunenjacke als Sandalen, oder?
Es kommt drauf an. In der Hochsaison, also im Hochsommer, kann es tagsüber recht heiß werden in der Sonne. Der Unterschied zu Ihnen ist wahrscheinlich mehr darin, mit der dünnen und trockenen Luft, die leitet nicht stark. Und so ist der Unterschied zwischen Sonne und Schatten und zwischen Tag und Nacht wesentlich größer als zum Beispiel in Berlin.
Ah ja. 1908 hat der Urgroßvater von Urs Kienberger das Hotel Waldhaus in Sils-Maria eröffnet. Er selbst hat von 1989 bis 2014 die Geschäfte geführt. Heute ist er zuständig für die Geschichte und Geschichten rund ums Waldhaus. Unter anderem hat er ein sehr schönes Buch über das Hotel geschrieben. Darin bezeichnen Sie, Herr Kienberger, das Hotel Waldhaus als einen unvernünftigen Familientraum. Warum unvernünftig?
Ich komme gleich darauf zurück, aber ich sollte noch etwas korrigieren, sonst gibt's Familienkrach. Ich war nicht allein in meiner Generation, um das Haus zu führen. Es wäre auch nicht gut gegangen, sondern meine Schwester und mein Schwager hatten einen ganz entscheidenden Teil daran. Es war eigentlich schon lange im Kollektiv, nicht zur Zeit meiner Urgroßeltern. Da war wirklich ein Patriarch am Werk, aber heute schon. Die Unvernunft aber, die ist uns geblieben. Und die war von Anfang an dabei. Der Urgroßvater, die Urgroßmutter, die haben jahrzehntelang große Hotels geleitet, die aber nicht ihnen gehörten. Und da haben sie sich immer mehr den Traum zurechtgelegt, ihr eigenes Haus zu bauen. Der Haken bei der ganzen Sache war nur, sie hatten wunderbare Ideen, sie wussten ganz genau, was es braucht und haben das auch umgesetzt. Nur hatten sie eigentlich viel zu wenig Geld dafür. Und so war es von Anfang an eine schwierige Sache, diese Unvernunft, mehr zu wollen, als man eigentlich kann, die ist uns geblieben.
Das Waldhaus hat kein Vorne und kein Hinten, aber es steht da wie eine Art Selbstverständlichkeit. Das hat die Urenkelin des Waldhaus-Architekten Karl Koller gesagt. Was ist denn das Besondere an seiner Hotelarchitektur?
Die Lage ist schon imposant. Es steht an einem ganz markanten Punkt in der Gegend, so wie man früher vielleicht eine Burg oder einen Tempel oder eine Kirche hingebaut hätte. Es ist Gründerzeitarchitektur, aber nicht irgendwie fürs architektonische Lehrbuch. Es ist auch nicht ein Riesenbau. Es ist einfach genial eigentlich in dem, wie es funktioniert als Hotel. Man merkt, dass die Gründer wussten, was es für ein Hotel braucht, wie man darin leben kann und wie man darin arbeiten kann. Und das ist eigentlich etwas, was man gar nicht so schnell erklären kann.
Aber unter ökologischen Gesichtspunkten doch eigentlich eine Bausünde, oder?
Jedenfalls hat es lange viele geärgert. Ich bin selber 68, also nicht ein 68er, sondern 68 Jahre alt. Und in unserer Kindheit, bei unserem Aufwachsen und noch recht lange danach, hatten viele Leute ja nichts übrig für Gründerzeitarchitektur. Und erst recht an einem so prominenten Punkt in dieser wunderschönen Gegend. Es ist mir mal aufgefallen als Kind, und ich habe das dann immer wieder gesehen, wenn Sie ein Kalenderbild oder eine Postkarte oder sonst eine Aufnahme von unserem Dorf sahen, dann hat das immer irgendwo gerade dort aufgehört, wo das Waldhaus anfing. Oder es war gerade strategisch positioniert, ein Lärchenzweig davor oder sonst etwas. Mein Vater hat dann jeweils gesagt, wohnen Sie doch bei uns, da sehen Sie es nicht.
Herr Kienberger, schauen wir mal in das Hotel rein. Stimmt es, dass ausgerechnet in der Küche am meisten Sonne ist und die beste Aussicht?
Oh ja, das ist ja auch durchaus vernünftig, nicht wahr? Wenn es den Köchen nicht gut geht, dann haben die Gäste auch ein schwieriges Leben.
Ja, das stimmt. Es ist ja kein Zufall, dass so viele Künstler und Intellektuelle zu ihren Stammgästen zählen. Wie würden Sie den Charakter des Hauses beschreiben?
Das Intellektuelle, das heißt der Umstand, dass Sils auch im Fahrwasser von Nietzsche zu einem kleinen Intellektuellen- und Künstlerhimmel geworden ist. Das hat das Waldhaus natürlich stark beeinflusst. Es hat aber auch erstaunlich viele Familien, was man dem Haus nicht ansieht. Es sieht so altehrwürdig aus und so ernst. Also wir haben echt viele Kinder, die rumspringen. Wir haben auch Gäste, die nicht unbedingt Bücher lesen, sondern lieber wegen der Gegend kommen. Ich glaube, die Diversität der Gäste ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Aber ein anderes Element war immer das Persönliche. Wir haben es immer selber gemacht und wir haben die Gäste selber bei uns empfangen. Also es ist wirklich ein Familienhotel geblieben. Ich glaube, das hat schon mitdefiniert. Mit umgekehrten Vorzeichen eine gewisse Kargheit, eine gewisse Zurückhaltung. Denn ein Familienbetrieb, der keine auswärtigen Eigner hat und kein auswärtiges Kapital, der hat natürlich auch nicht die gleichen Möglichkeiten. Das hat das Haus durchaus auch in seinem Wesen mitbestimmt. Wir hatten nie zu viel und meistens zu wenig Geld. Das passt eigentlich nicht zu 5 Sternen. Aber das Spannungsverhältnis ist ganz interessant.
Als das Waldhaus 1908 eröffnet worden ist, da hatte jeder Gast noch einen Nachttopf. Heute hat das Waldhaus auch ein Spa. Würden Ihre Urgroßeltern das Hotel dann noch wiedererkennen?
Den Spa würden sie sicher nicht wiedererkennen. Die Nachttöpfe würden sie wahrscheinlich nicht vermissen. Ich stelle mir das nicht unbedingt lustig vor. Es gab im Inventar von 1908 290 Nachttöpfe, wie man sich vorstellt, was mit denen passiert, so am Morgen beim Aufräumen. Verzeihung, das ist jetzt kein schöner Gedanke. Jedenfalls, ich denke, meine Urgroßeltern würden vieles wiedererkennen. Das Haus ist wirklich, wie ich vorher etwas angetönt habe, es ist in seiner Natur ähnlich geblieben. Es ist immer noch ein sehr persönliches Haus, also nicht unbedingt etwas zum Ausstellen oder für den besonderen Anlass oder für eine große Konferenz.
Und doch ist es ja ein elitäres Unterfangen. Also man kann nur zu Ihnen kommen, wenn man mehrere hundert Schweizer Franken für eine Übernachtung bezahlen kann. War das für Sie jemals ein Konflikt?
Der Konflikt bleibt und der ist da. Ich möchte auch nicht ein Hotel führen oder in einem Hotel arbeiten, wo es so stolz heißt, wenn Sie nach dem Preis fragen müssen, dann ist es sowieso zu teuer. Also wir leben nicht nur in der eigenen Rechnung, sondern auch gegenüber unseren Gästen immer mit der Spannung zwischen dem, was man möchte und dem, was man sich leisten kann. Wir haben durchaus Gäste, die könnten sich beim Frühstück das Hotel kaufen, wenn wir sie denn leasen. Aber es gibt andere, bei denen kann man fast sagen, die sparen sich ein Jahr lang das Geld zusammen, um dann vielleicht eine Woche oder zwei in einem kleinen Zimmer im Hotel zu wohnen. Diese Diversität ist uns auch sehr wichtig. Ich denke, ein Hotel ist nicht einfach darum spannend, weil seine Gäste möglichst viel Geld haben.
Urs Kienberger hat schon Teile seiner Kindheit im legendären Hotel Waldhaus im schweizerischen Sils Maria verbracht. Wer hat das damals in den 50er und 60er Jahren eigentlich geleitet, Herr Kienberger?
Eigentlich waren es schon bald meine Eltern, das heißt schon vor meiner Geburt. Mein Vater war schon 35, als ich zur Welt kam, und er hatte schon verschiedene andere Hotels geleitet. Und ab 1950, 2 Jahre vor meiner Geburt, hatte er eigentlich die Direktion. Da war der Großvater schon 71. Nur der Großvater, der eine starke Persönlichkeit war, der hat eigentlich die Zügel noch ganz lange nicht aus der Hand gegeben. Bis in seine 80er Jahre hinein hat er bei den entscheidenden Fragen sich immer noch ein Vetorecht vorbehalten. Und dazu gehörte, dass er dem Winter nicht mehr traute. Er hatte das Gefühl, ein kleiner Ort wie Silz, das geht nicht mit einem modernen Winterbetrieb, da werden wir uns ruinieren.
Das heißt, das Hotel hatte nur im Winter auf damals?
Umgekehrt, es hatte nur im Sommer auf.
Ach so, er traute dem Winter nicht, ja.
Genau, das war dann der Grund, dass meine Eltern immer mit einem Fuß auch draußen waren. Sie haben dann lange Zeit ein anderes Hotel geleitet, das nur im Winter offen war. Und so sind wir immer hin und her gezogen. Aber eigentlich waren meine Eltern hier zu Hause, nur ging der Übergang sehr lange.
Als Kind dieser Zeit in einem Luxushotel, mussten Sie viel stillsitzen, immer ruhig sein, oder war das Hotel auch so eine Art Abenteuerspielplatz?
Es war durchaus auch ein Abenteuer, vor allem aber natürlich, wenn die Gäste nicht da waren. Wir hatten damals lange Zwischensaisons, wir haben sie noch heute, nur sind sie kürzer geworden. Es ist auch ein schöner Rhythmus. Auf eine Art haben viele Menschen das jetzt erst mitbekommen in der Corona-Zeit. Da haben doch viele von uns einerseits sehr harte Zeiten gehabt, andererseits aber auch manchmal die positive Erfahrung, dass sich ihr Leben plötzlich ganz geändert hat. Bei uns ist das jedes Mal passiert, wenn wir zugemacht haben, und es passiert noch immer. Wenn die Wintersaison fertig ist, kommen 6 oder 7 Wochen Zwischensaison, und das ist etwas ganz anderes, so wie ein Lockdown fast. Und dann geht's aber wieder los, und im Gegensatz zum Lockdown hat das dann nichts Bedrohliches, sondern etwas sehr Schönes, dass man nicht das ganze Jahr durchfährt, immer mit dem gleichen Tempo, immer mit der gleichen Arbeit, sondern es kommt wieder was anderes.
War das für Sie klar, dass Sie in die Fußstapfen Ihrer Vorfahren treten würden?
Oh nein, mir nicht und der Familie nicht. Ich bin eigentlich nicht dazu gebaut. Ich bin eher ein Einzelgänger. Sie haben vorher von den Abenteuern gesprochen. Ich lese aber unheimlich gerne oder ich gehe allein in die Berge oder in den Wald. Ich bin nicht unbedingt praktisch, sogar gar nicht praktisch. Ich habe mal 16 Gläser fallen lassen, als ich angefangen habe, zu Hause zu helfen. Und dann hat man mir lange Zeit keine Gläser mehr in die Hand gegeben. Und so weiter. Jedenfalls mit 18, mit 20 habe ich gedacht, so unpraktisch und so menschenfremd, da kannst du hier nicht viel beitragen. So fasziniert ich vom Hotel war. Und dann bin ich lange weggegangen. Ich habe Ökonomie studiert, Volkswirtschaft, um das auf Deutsch zu übersetzen, und habe dann als Ökonom auch gearbeitet. Ich bin erst mit 37 wieder nach Hause gekommen, als ich viel mehr Selbstvertrauen hatte und nicht weltgewandt, aber weltgewandter geworden war. Und zum Glück konnte ich mit meiner Schwester und meinem Schwager zusammenspannen, denn die haben sehr viele meiner weißen Flecken kompensieren können.
Aber nun machen Sie sich nicht zu klein. Also Sie müssen ja auch Stärken haben, die Sie in dieses Trio eingebracht haben. Was sind Ihre Stärken als Hotelier gewesen?
Oh, ich bin kein bescheidener Mensch, auch wenn ich so töne. Das hat man als Hotelier ja gut gelernt. Aber es sind wieder andere Stärken und die haben sich gut gemacht an der Seite der Praktiker. Es ist zuerst einmal ganz wichtig, dass im Hotel alles funktioniert. Dafür habe ich gar nicht oft so viel beitragen können. Aber es ist schade, wenn es nur funktioniert. Das heißt, es braucht auch Aufmerksamkeit auf die Atmosphäre, auf den Stil, auf den Umgang miteinander, auf den Umgang mit dem alten Haus und so weiter. Jedenfalls habe ich versucht, weiter zu denken, und meine Mitstreiter haben das akzeptiert. Wir haben uns oft gestritten, in dem Sinn, also es gab oft Diskussionen und Spannungen. Aber so kamen verschiedene Ansichten zu Wort, und das hat man dem Hotel angemerkt.
Ja, das ist ja auch wirklich ein Spagat, das Hotel weiterzuentwickeln. Also ein Spagat zwischen Tradition und Innovation.
Das ist es durchaus. Und es ist auch ein eingebautes Paradox darin. Wenn Sie so etwas machen, so ein Hotelbetrieb, ich habe gesagt, das ist nichts Riesiges, aber es sind doch 160 Arbeitsplätze. Und wenn man nicht aufpasst, kann man schnell viel Geld verlieren und so weiter. Das zieht jemanden an, der tatkräftig selber gestalten und machen will. Also eben ein Unternehmer. Das braucht es auch. Aber zugleich ein Unternehmer, eine Unternehmerin, ist ja nicht unbedingt jemand, der ganz behutsam mit allem umgeht, was schon da ist und versucht, möglichst selber keine Spuren zu hinterlassen. Sie sehen, das sind einige Spannungen eingebaut, mit denen wir jeden Tag leben.
Als Hotelier müssen Sie ja immer wohltemperiert auf jede denkbare Situation reagieren, also auch wenn Gäste mal über die Stränge schlagen. Das fordert vermutlich eine enorme Selbstdisziplin.
Es hat schon auch einen persönlichen Preis, das ist wahr. Man versucht immer so auf einer mittleren Reiseflughöhe zu bleiben. Und mit der Zeit gewöhnt man sich das so an, dass man dann auch im Privaten, je nachdem, immer kontrolliert, immer zurückhaltend ist. Es ist ja nicht nur so, dass das Hotel anstrengend ist, weil man immer schön gelassen bleiben muss. Es ist auch in einer gewissen Beziehung leichter als das wirkliche Leben. Denn die meisten Menschen, die Sie treffen, das ist nur auf Zeit. Und erst noch meistens, wenn es Ihnen gut geht. Und da ist die Versuchung groß, dass einem das dann schon reicht. Also die ganzen Menschen, die Sie im Hotel sehen, dass sie dann privat gar nichts mehr brauchen.
Ist das so, ja, bei Ihnen?
Zum Teil schon. Ich habe das schon immer etwas bemerkt.
Das ist interessant, Herr Kienberger. Das Hotel Waldhaus im schweizerischen Sils-Maria hat schon viele berühmte Leute beherbergt, darunter Hermann Hesse und Adorno. Adorno hat hier wieder und wieder seine Geburtstage gefeiert. Einmal hatte der Philosoph dann aber etwas vergessen und ließ es sich nachtragen, Unterlagen von einem gewissen Alexander Kluge. Der ist dann später selbst im Waldhaus eingetroffen, hat dort logiert, Freunde getroffen, den Maler Gerhard Richter, den Architekten David Chipperfield, den Künstler Thomas Demand. Davon gibt es tolle Fotos in dem Buch, das Urs Kienberger über das Hotel Waldhaus veröffentlicht hat. Herr Kienberger, warum zieht das Hotel gerade solche Gäste an?
Erlauben Sie noch eine Fußnote. Das Leben ist voller Fußnoten. Die Geschichte mit den Geburtstagen von Adorno, das war mal ein Irrtum eines Mannes, der uns gut mochte. Aber Adorno war sogar nie an seinem Geburtstag hier.
Ach.
Ich glaube, der war im September und ich habe dann mal nachgeschaut. Nein, das war ganz gerade im Gegenteil.
Na ja.
Aber er war lange hier und er war viel hier, das ist wahr. Warum das Waldhaus auch prominente Gäste anzieht? Ein Teil ist sicher Nietzsche zu verdanken, unserem Dorfpatron. Der hat natürlich Sils schon irgendwie diesen Touch gegeben.
Man sucht diese Aura, ja?
Ja, ja. Das hat sicher auch einen Einfluss. Und dann verstärkt sich das von selber. Der eine kennt den anderen und die kommen zusammen. Ich denke aber auch, es hat auch damit zu tun, auch wieder mit der persönlichen Aufnahme. Sie haben vorher in einem früheren Segment haben Sie von anonymen Gästen gesprochen. Das ist eigentlich nicht so. Wenn ich sage, wir bleiben auf Distanz zu den Gästen, heißt das nicht, dass wir sie nicht kennen. Es ist nur etwas anderes als persönliche Freunde. Aber sehr viele Gäste, ob sie prominent sind oder nicht, fühlen sich hier aufgehoben, weil sie eben auch persönlich wahrgenommen werden.
Und doch wollen ja viele vielleicht gerade nicht von allen anderen Gästen beäugt werden. Also guck mal, da ist der Alexander Kluge. Sie wollen vielleicht auch nicht wie hohe Staatsvertreter abgeschirmt werden. Also es ist auch wieder eine Balance gefragt zwischen Intimität und Öffentlichkeit.
Das ist wahr. Da kommen Sie auf einen Punkt, der im Hotel ja immer gilt. Ein Hotel ist eine Gemeinschaftsproduktion von den Gästen und von denen, die es machen. Und da hängen wir natürlich auch davon ab, wie die Gäste selber untereinander reagieren. Das funktioniert meistens gut. Und ich habe auch eine Standardantwort, wenn jemand wieder mal fragt, ist das nicht der und der? Dann sage ich, der gleicht ihm sehr, nicht wahr? Oder wenn es besonders schräg werden soll, sage ich, ah ja, der hat gerade umgekehrt gefragt, ist das nicht der Herr Müller?
Woher haben Sie Ihren Humor, Herr Kienberger?
Ach, wenn Sie in einem Hotel leben, dann müssen Sie den wahrscheinlich nicht lange suchen. Beziehungsweise, wenn Sie den nicht haben, dann werden Sie vielleicht auch nicht alt im Hotel. Wir nehmen sehr ernst, was wir machen. Aber es sollte nicht immer ernst daherkommen.
Das Hotel Waldhaus war ja selbst mehrfach Kulisse für Theater- und Filmarbeiten. Der französische Regisseur Claude Chabrol zum Beispiel hat hier seinen Film Rien ne va plus gedreht. Wie ging das vonstatten bei laufendem Betrieb?
Es ist eigentlich vielmehr die Ausnahme als die Regel. Denn ein Film, gerade ein Film, ändert ganz fest das, was er beobachtet oder was er zeigt. In anderen Worten, ein Waldhaus, in dem gedreht wird, ist sehr schwierig für die, die nicht dabei sind. Und da hüten wir uns eigentlich in der Regel davon. Davor. Danke für das richtige Wort. Jedenfalls, bei Chabrol war es ein Glücksfall. Sie ließen sich überzeugen, vor der Wintersaison zu kommen, Ende November, und blieben dann 3 Wochen. Und in der Zeit haben wir 2 andere Gäste gehabt, aber denen haben wir ganz klar gesagt, jetzt sind Dreharbeiten, wenn Sie kommen möchten, sind Sie sehr willkommen, und dann hat es halt die entsprechenden Konsequenzen. Und wir hatten Doppelglück, weil oft liegt im November noch nicht viel Schnee, da wären die gar wieder abgereist, denn es ging um Winterszenen. Aber es kam 1 Meter Schnee, kurz bevor sie ankamen. Das war wunderbar.
Auch der Theatermacher Christoph Marthaler hat das Waldhaus mal mit seiner Truppe bespielt. Er hatte beste Verbindungen zu ihrer Familie, denn ihr Bruder Jürg Kienberger hat ja als Musiker und Schauspieler die Marthaler-Projekte mitgeprägt. Wie haben die Theaterleute das Waldhaus, das war ja zum 100. Jubiläum, verzaubert?
Das war genau das Gegenteil von Chabrol. Es ist schön, dass Sie das ansprechen. Denn wie Sie sagen, Christoph Marthaler und viele der Mitmachenden hatten uns seit Jahrzehnten gekannt. Und das Stück, das Sie fürs Waldhaus, für die 100 Jahre vom Waldhaus 2008 entwickelten, das hat das Haus voll mit einbezogen. Es war für uns sogar manchmal schwierig zu sehen, wo ist die Bühne, wo ist das Theater und wo ist die Realität im Haus? Eine Dame, eine ältere Dame, die uns schon lange besuchte, aber die wirklich auch ihre schrulligen Seiten hatte, die hat sich das brav angeschaut, weil sie uns zuliebe auch halt mal ins Theater ging. Da hat sie mir nachher gesagt, aber sagen Sie, die sind doch alle verrückt. Aber das Lustige war, sie hätte genauso gut auf der Bühne sitzen können und es wäre gar nicht aufgefallen. Es hätte sich voll in das verrückte Theater integriert.
Sie haben vorhin, glaube ich, gesagt, dass Politiker eher nicht zu ihren Gästen gehören, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber irgendwann wurde die Schweiz mal vollständig vom Waldhaus aus regiert. Da hat die gesamte Regierung im Hotel logiert. Wie wird in der Familie darüber diskutiert, welche Zielgruppen man ansprechen möchte? Sie haben ja eher die Diversität betont. Künstler, Politiker, reiche Oligarchen und Jet-Set, das gibt es ja in St. Moritz zuhauf.
Ich glaube, wenn sich jemand präsentieren will, und das muss ja ein Politiker oft tun, dann wäre das ein schwieriger Ort oder nicht der passende Ort. Aber sonst, es heißt nicht, dass wir die einen oder die anderen ausschließen. Ich denke, wir haben vielmehr die Einstellung, wir schauen mal, wer da kommt, und dann versuchen wir, dem gerecht zu werden. Wenn es dann wirklich arg wird, dann können wir immer noch sagen, möchten Sie nicht vielleicht nach St. Moritz?
Haben Sie es wirklich schon mal gemacht?
Oh ja, nicht sehr oft, nicht sehr oft. Also arrogant werden, das wäre nicht gescheit für ein Hotelier. Ich meine, in dem Sinn arrogant werden und sich einfach die Gäste aussuchen wollen. Aber vor allem, wenn jemand dann sehr auftrumpft gegenüber den Mitarbeitenden und die immer wieder praktisch abwürdigt, dann müssen wir uns schon wehren. Das ist auch eine Frage der Loyalität, nicht nur gegenüber den Gästen, sondern auch gegenüber denen, die mit uns das Haus tragen. Und wir hoffen eigentlich, das ist dann vielleicht wieder etwas arrogant, dass ein Haus dieser Art genug Kraft hat, um auch je nachdem vielleicht angenehme Seiten in jemandem rauszubringen, der sonst auftrumpfen würde. Manchmal gelingt's.
Warum war damals eigentlich die Regierung bei Ihnen im Hotel?
Ach, das war weniger groß, als ich es jetzt zeichne. Ein Hotelier ist immer ja auch etwas ein Public Relations Man. Die Schweizer Regierung besteht aus einem Komitee, nicht aus einem einzelnen Mann oder einer Frau, die alles leitet. Und dieses Komitee, die 7 Bundesräte, die wählen jedes Jahr, beziehungsweise das Parlament wählt jedes Jahr einen davon zum Vorsitzenden, zum Präsidenten. Und der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin macht dann jeweils wie einen Schulausflug mit allen 7 in einen Ort in ihrer engeren Heimat. Und vor vielen Jahren war ein Mann aus Graubünden der Bundespräsident und dann hat er sie mitgenommen ins Waldhaus. Sie sind hierher gekommen, haben hier übernachtet. Es war also die ganze Schweizer Regierung, war für einen Tag und eine Nacht hier. Und so wurde die Schweiz von Sils aus regiert. Es hat ihr aber nicht geschadet.
Sagt der Hotelier Urs Kienberger im Deutschlandfunk Kultur. Ein Luxushotel in Zeiten von Corona, das ist keine einfache Sache. Urs Kienberger, war das Hotel Waldhaus auf sowas wie Corona vorbereitet?
Ich würde gerne sagen, in unserer langen Geschichte haben wir gelernt, mit Überraschungen umzugehen. Aber die Tatsache ist, dass auch wir ganz überrascht und überrumpelt wurden. Es hat in der Schweiz etwa gleichläufig wie mit Deutschland. Im März hat sich die Lage dann sehr schnell zugespitzt. Es gab immer mehr Einschränkungen von den Behörden. Und wir haben dann mitten aus der vollen Saison heraus in kürzester Zeit, inner 3 Tagen, entschieden, wir würden das Haus 5 Wochen vor Saisonschluss schließen. Und ich habe dann gedacht, als wir das Buch geschrieben haben, von dem Sie eingangs sprachen, über die 111 Jahre Waldhaus, haben wir eigentlich nicht damit gerechnet, so schnell die Geschichte so unerwartet weiterzuschreiben. Aber die Überraschung kam dann auch umgekehrt. Im Sommer, 11. Juni, das war der schon lange vorgesehene Anfang der Sommersaison. Und seit dann ist es sehr intensiv losgegangen. Ich habe gehört, das ist auch in Deutschland zum Teil der Fall, dass recht viele Menschen, die nicht weit weg wohnen, die gehen jetzt nicht nach Thailand oder nach Australien oder nach Florida. Jetzt kommen sie halt wohl oder übel auch in die Berge und wir geben uns Mühe, dass sie dann trotzdem einen guten Eindruck kriegen.
Im Waldhaus finden ja auch viele Veranstaltungen statt, also die Hesse-Tage, das Nietzsche-Kolloquium, das Resonanzen-Festival. Was konnten Sie davon retten?
Das ist eine zugleich schwierige und erfreuliche Sache. Man musste recht vieles einstellen, zum Beispiel auch den Skimarathon. Andererseits die Kulturschaffenden selber und auch die Menschen, die sich dafür interessieren, haben einen unheimlichen Willen, einen unheimlichen Drang, im Rahmen des Möglichen, mit allen Einschränkungen, die es gibt, mit allen Komplikationen, die es gibt, trotzdem etwas zu machen. Und das ist irgendwie auch eine schöne Erfahrung, zu sehen, dass das nicht einfach beiläufig ist, sondern dass es vielen Menschen ein Anliegen ist. Und zum Teil war es sogar so, wir haben Sachen absagen müssen, wie die Hesse-Tage, die Sie erwähnt haben. Da gab es aber Gäste, die sind trotzdem gekommen und haben sich dann hier getroffen, einfach weil sie sagten, ja, das mache ich jetzt trotzdem, auch ohne den Grund. Also es ist eine böse Zeit und eine gute Zeit zugleich.
Und Ihr kleines eigenes Hotelorchester, hat das überlebt?
Ja, aber wir wussten lange nicht, also bis ganz kurz vor der Saison war auch in der Schweiz, konnte man überhaupt keine Musik in geschlossenen Räumen anbieten, also mit Publikum. Und da wussten wir noch gar nicht, ob die Musiker kommen könnten. Sie waren aber zum Glück auch selber bereit, einfach mal zu warten. Und im letzten Moment ging es dann doch. Und die spielen weiter, so wie auf der Titanic, einfach ohne Eisberge.
Urs Kienberger im Hotel Waldhaus, haben Sie ja auch ein kleines Waldhaus-Museum eingerichtet in der alten Bäckerei. Ist das mehr ein Archiv oder so ein inszenierter Parcours? Was sieht man dort?
Ich würde das Wort Abstellraum brauchen. Also Museum ist eigentlich zu groß. Wir wollten es aber auch nicht als ernstes Museum präsentieren. Das heißt, das hätte uns durchaus gepasst, aber so weit konnten und wollten wir nicht gehen. Und darum haben wir es etwas witzig gemacht. Ein Freund unserer Familie hat einige Kuriositäten und einige Späße mit hineingebaut. Es ist ein Ort, den wir eigentlich denen zeigen, die das Hotel schon gut kennen. Denn er ist noch schräger als das Hotel als Ganzes. Und wenn jemand zuerst dort landet, dann würde ich voraussagen, dann kommt sie oder er kaum als Gast ins Waldhaus, weil sie das Gefühl haben, so komisch habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt.
Was steht denn da rum in der Abstellkammer?
Ja, eigentlich keine großen Schätze. Aber das Hotel wurde bei seiner Eröffnung vor 112 Jahren mit allen möglichen Einrichtungen, mit aller denkbaren Technik eingerichtet, weil meine Urgroßeltern eben wirklich nach Möglichkeit das Beste machen wollten, was man machen konnte. Und nachher gab es viele Jahre lang überhaupt keine Chance, das zu ersetzen. Man musste fast ein Budget machen von 1930 bis etwa 1960, um einen Nagel einzuschlagen. Und so hat sich vieles erhalten. In den letzten 40, 50 Jahren haben wir dann doch vieles ersetzen können, was man nicht mehr gut brauchen konnte. Aber es ist noch da. Und so sind eben ein Teil dieser Nachttöpfe, von denen wir mal gesprochen haben, der alte Backofen, die Rührmaschine aus der Patisserie, die Schreibmaschine, die bis 1968 die einzige war in unserem Büro und so weiter, die sind erhalten. Und das mit den Späßen beschränkt sich auf ein paar kleine Dinge, damit man eben sieht, dass wir es selber nicht zu ernst nehmen.
Davon haben Sie uns ja in dieser Stunde auch einen guten Eindruck gegeben, Herr Kienberger. Wir waren zumindest in Gedanken eine Stunde im Hotel Waldhaus zugeschaltet. Aus Sils Maria war Urs Kienberger, Urenkel der Gründer dieses legendären Hotels in den Schweizer Bergen. Herr Kienberger, herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke. Ich wollte Ihnen noch sagen, das ist wie gemacht für ein Hotelier. Dieses Gespräch am Radio.
Warum?
Im Rampenlicht und trotzdem nicht zu sehen.
Sie sind wirklich perfekt, jetzt auch noch beim Schlusswort. Danke Ihnen, Herr Kienberger.
Danke und umgekehrt. Guten Tag, Frau Bürger.